Mikas Matrix. Der feministische unter den politischen Podcasts. Hey und herzlich willkommen. Heute ist Karfreitag, also bald Ostern. Und ich finde ja, dass man sich zu Ostern etwas wünschen darf. Und weil die Welt derzeit so wenig erfreulich ist, erzähle ich euch mal von meiner Lieblingsfantasie, die eben auch ein Wunsch ist. Einer Fantasie, wie man die Welt irgendwie besser machen könnte. Diese Utopie geht so. Mitten im tiefsten, tiefsten Ozean, ganz weit weg von allen anderen Küsten und Ländern, liegt meerumtost eine kleine Insel. Dann kommt ein wokes Sondereinsatzkommando ins Spiel. Wisst ihr, so eines wie im Film Ocean's 8. Diese Crew sammelt alle Autokraten, Despoten und wahnwitzigen Präsidenten weltweit in ihren Palästen ein und verschifft sie auf diese Insel. Wer mit Gewalt, Verantwortungslosigkeit oder Dummheit die Menschheit quält, wird, naja, dorthin verbannt. Alle Schurken, die die Welt beherrschen wollen, dürfen sich dann dort gegenseitig beherrschen und können nur sehr begrenzt Schaden anrichten. Das wird lustig, finde ich. Zumindest der Rest der Welt hätte was zu lachen. Wer dort landen würde, ist ziemlich klar. Ich brauche diese Herren euch wohl nicht im Einzelnen aufzuzählen. Doch ihr ahnt, wer garantiert dabei sein würde. Donald Trump, ein amerikanischer Präsident, der die Welt mit seiner Politik ins Chaos stürzt, der mit Demokratie, Menschenrechten und der Weltwirtschaft zockt und der, nicht zu vergessen, Frauen missbraucht und verachtet. Seit 3 Monaten haut Trump Tag für Tag irgendein neues, übles Dekret raus und zwingt den Rest der Welt, sich damit zu beschäftigen. Dieser Demokratieschredder ist die Pest. Doch er interessiert mich viel weniger als die Leute in den USA. Wie geht es den Amerikanern mit ihrem neuen Präsidenten und vor allem den Amerikanerinnen? Darüber müssen wir reden. Ich bin Bascha Mika, Journalistin und Publizistin. Mehr über mich findet ihr in den Shownotes oder schreibt mir auf Instagram. Dies ist die 30. Folge von Mikas Matrix. Und ich sag noch mal kurz, was euch hier erwartet. Gleich gibt es ein Gespräch mit Marinella Potor, einer Korrespondentin, die schon länger in den USA lebt und uns erzählen kann, was dort los ist. Dann geht es um Grabscher in Irland, einen männlichen Zwischenrufer, die gute Nachricht und eine Kolumne über die alltägliche sexistische Kackscheiße. Kommt her, hört zu. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Nachrichten über Trump nerven permanent, aber über die Stimmung in seinem Land hören wir erstaunlich wenig. Was ist mit den Frauen oder der LGBTQI-Gemeinde? Ihnen werden ja systematisch die Rechte abgegraben. Und beide Bewegungen waren in den USA ja traditionell immer stark. Wie sind Frauen als Versorgerinnen der Familie von Trumps wirtschaftlichen Schlingerkurs und dem Absturz der Börsen betroffen? Was sind das für Frauen, die Trump unterstützen? Und was machen seine Gegnerinnen? Um bei diesen Fragen schlauer zu werden, habe ich Marinella Potor eingeladen. Sie lebt seit 5 Jahren in den USA und wenn ihr meinen Podcast schon kennt, kennt ihr vielleicht auch Marinella. Denn sie gehört zum Team der Korrespondentinnen, die hier regelmäßig aus dem Ausland berichten, um Frauen in der ganzen Welt sichtbar zu machen. Marinella lebt in Detroit im Bundesstaat Michigan, direkt an der kanadischen Grenze. Sie ist über ihren Mann in den USA gelandet, hat sie erzählt, obwohl sich die beiden in Chile kennengelernt haben. Und trotz Trump ist Marinella optimistisch, weil sie sagt, Präsidenten kommen und gehen, ich vertraue auf die robuste Demokratie in den USA. Doch auch für Marinella gibt es trotz Job, Familie und Freundeskreis in Detroit ganz sicher Grenzen des Erträglichen. Darüber werden wir reden. Jetzt ist sie mir im Studio zugeschaltet. Hallo Marinella.
Hallo Bascha.
Du hast mir erzählt, dass du Podcast-Fanatikerin bist. Wie sieht dein Fanatismus denn in der Praxis aus?
Also, Ich höre, egal was ich im Haushalt mache, ob es jetzt Kochen ist, Bügeln, Wäsche falten, Putzen, ich höre immer Podcasts vor dem Einschlafen. Das ist zwar nicht so gut, weil mich dann das immer zum Einschlafen bringt. Oder wenn ich mal eine schlaflose Nacht habe, dann höre ich auch manchmal einen Podcast einfach durch. Also ich finde einfach das Hörformat unglaublich spannend. Also mir ist es für mich so ein bisschen vielleicht, weil ich als kleines Kind immer Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen gehört habe, dieses Geschichten erzählen oder zuhören, da läuft so ein Kopfkino einfach ab.
Sag mal, gibt es denn eigentlich einen Podcast, der sich nur mit Trump beschäftigt?
Podcast, der sich nur mit Trump beschäftigt, das weiß ich gar nicht.
Ich hoffe nicht.
Habe ich bis jetzt so noch nicht entdeckt. Also politische Podcasts oder tägliche News auf jeden Fall, da kommt Trump sehr viel vor. Ja, weiß ich gar nicht. Das ist eine sehr gute Frage. Habe ich auch tatsächlich noch nie gesucht.
Ich würde vorschlagen, um uns so richtig auf unser Gespräch einzustimmen, können wir ja diese super anstrengende Stimme ja noch mal kurz anhören.
I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. We have accomplished more in 43 days than most administrations accomplished in 4 years or 8 years, and we are just getting started. I also have a message tonight for the incredible people of Greenland. The letter reads, Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible. America has given us an unprecedented and powerful mandate. We have taken back control of the Senate. Wow, that's good.
Marinella, läuft es dir eigentlich schon kalt den Rücken runter, wenn du diese Stimme hörst, weil man ja nie weiß, welchen Gaul Trump jetzt gerade wieder reitet?
Ja, also ich glaube, es sind zwei Sachen. Einmal ist es sehr gewöhnungsbedürftig, also wie er spricht, wie er intoniert, das ist schon sehr besonders. Und ja, die Inhalte sind dann natürlich auch jedes Mal, ja, ich glaube schon. Also man hat so einen Moment, wo man sich kurz zusammenreißt und sagt, einatmen, was sagt er jetzt? Okay, und dann kann man das in die Kategorie, oder so mache ich das für mich, kann ich ignorieren, ist so der typische Blabla, ne, was er so sagt, oder es ist, oh nein, jetzt ist es irgendwie was sehr wichtig ist, wo ich dann wieder denke, nein, das trifft mich dann schon wieder. Also wenn er dann sowas sagt wie, okay, wir zerstören jetzt mal eben Nationalwälder und holzen ein paar Bäume ab, die Jahrtausende alt sind, etc. Also das ist immer, ja.
Oder Gemeinden mal kurz Grönland ein, zum Beispiel.
Ja, ja, siehst du, das fällt dann bei mir schon eher in die Kategorie, okay, kann ich noch irgendwo in Anführungsstrichen drüber lachen. Also das muss man sich auch mal ein bisschen vorstellen, also wie extrem wir da schon so ein bisschen getrimmt sind darauf, was der für extreme Sachen sagt, dass so eine Aussage wie, ach ja, das übernehme ich jetzt mal Grönland, dass ich das mental noch in die eine Ecke packe, okay, das kann noch ein Scherz sein, da kann ich noch irgendwo...
Satire.
Genau, das ist noch Satire.
Das ist Satire.
Wobei es natürlich total ernst zu nehmen ist, ne? Aber es ist also das, was er sagt, das ist teilweise so extrem. Also da weiß man, also ich glaube, es ist vielleicht auch so ein Schutzmechanismus, dass ich dann manchmal sage, okay, da muss ich jetzt drüber lachen.
Die ersten 2 Monate nach Trumps Wahl schien ja die Gesellschaft in den USA fast paralysiert zu sein. Wie ist denn die Stimmung im Land jetzt?
Ja, also ich weiß gar nicht, ob sie so paralysiert war. Es war tatsächlich ein bisschen ein Gefühl von Schockstarre zwischen der Wahl, also im November, und seiner Amtseinführung im Januar. Da vergehen ja immer noch ein paar Monate dazwischen. Und mit seinen ersten Amtshandlungen gab es tatsächlich, aber ich glaube, das war nicht so öffentlich, ersten Widerstand. Also vor allem aus der LGBTQ-Community. Wir wissen ja, einer seiner ersten Amtshandlungen war ja dieser Akt zum Schutz der Frauen, wo dann relativ starke Einschränkungen für die LGBTQ-Community rausgekommen sind. Und da gab es schon direkt Proteste.
So nach dem Motto, es gibt nur biologische Frauen und die müssen wir schützen.
Genau, und die müssen wir schützen. Und alle Frauen, die sich Transfrauen nennen, also da gibt es dann bestimmte Vorschriften, die dann zum Beispiel als Transfrau musst du dann im Gefängnis ins Männergefängnis oder du darfst nicht mehr in der Armee sein, etc. Das waren ja dann Vorschriften, die gefallen sind, die dann ja fragwürdig auch aus rechtlicher Sicht waren. Und da gab es nicht nur Proteste und lautstarke auch öffentliche Meinungen, die gesagt haben, okay, das finden wir nicht gut, sondern da gab es auch schon die ersten Klagewellen. Also das kam relativ schnell. Aber dadurch, dass das, glaube ich, eher so eine kleine, sehr spezifische Community war, ist das, glaube ich, so nach außen gar nicht so vorgedrungen. Viele waren ja tatsächlich erstmal, was macht denn der jetzt? Und mittlerweile Und so sehen wir da auf jeden Fall das ganze Land, das sich gerade fragt, was passiert denn hier eigentlich? Also das passiert auf unterschiedlichen Ebenen. Also zum Beispiel, was ich ganz spannend finde, es gibt unglaublich viele Wähler, Wählerinnen, die gerade ihren Abgeordneten, also Senatoren, Repräsentanten aus dem Repräsentantenhaus, also die Telefonhotlines heiß telefonieren. Die Sprechstunden sind so komplett überfüllt, also es ist vor allem bei den Republikanern, dass die teilweise dicht machen müssen.
Also die kriegen richtig Druck.
Die kriegen richtig Druck, weil die Leute stehen und sagen, sag mal, was macht ihr eigentlich? Ich kann mir mein Benzin nicht mehr leisten oder also ich weiß gar nicht, was hier gerade passiert. Also das ist so die eine Ecke, wo Druck ausgeübt wird. Und was wir auch sehen, was interessant ist, also Bernie Sanders, also der demokratische Politiker und also gemeinsam mit AOC wird sie hier genannt, Alexandria Ocasio-Cortez, die ist ja auch Demokratin, Politikerin, die machen gerade so eine Tour. Also ich glaube, der Titel ist We're Fighting the Oligarchy, also wir bekämpfen die Oligarchie, wie er ja die Trump-Amtszeit gerade nennt. Und zu diesen Veranstaltungen, also dazu muss man auch sagen, dass Bernie Sanders und AOC, also aus US-amerikanischer Sicht, eher sehr linksextrem sind. Aber da kommen Tausende, Zehntausende von Menschen zu diesen Veranstaltungen.
Also zu so einer Anti-Trump-Tour.
Zu so einer Anti-Trump-Tour, genau. Also das ist unglaublich beliebt. Und wir hatten jetzt vor ein paar Wochen hatten wir diese Massenproteste, wo Hunderttausende von Menschen auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, hands off, also jetzt nicht mehr, jetzt reicht sozusagen. Also es passiert schon auf unterschiedlichen Ebenen, also sowohl von Politikern als auch von Privatpersonen, die auf die Straße gehen, die sich bei ihren Abgeordneten protestieren. Also wir sehen gerade sehr viel Unmut im Land.
Die USA sind ja in einer Verfassungskrise. Gewaltenteilung und die Macht der Exekutive werden aus den Angeln gehoben. So etwas hat das Land ja noch nie erlebt. Reden die Leute auch in deinem Umfeld, aber auch auf der Straße, was du so mitkriegst, reden die so darüber, dass das wirklich eine ganz außergewöhnliche und bedrohliche Situation ist?
Ich glaube, den Leuten ist schon bewusst, dass was Trump gerade macht, sehr ungewöhnlich ist und fragwürdig ist und auch problematisch ist, ne, aus demokratischer Sicht, was da gerade passiert. Aber ich sehe das jetzt nicht in dem Bereich, das Land steht kurz vor dem Untergang.
Aber wie kommt das, dass so viel an Menschenrechten, Bürgerrechten, Verfassungsrechten geschreddert wird und ja trotzdem so eine, wie soll ich sagen, so eine Form von Gelassenheit da ist? Du hast mir ja auch gesagt, so nach dem Motto, ich übertreibe es jetzt ein bisschen, naja, Präsidenten kommen und gehen und die Demokratie ist eigentlich stabil.
Richtig, das kann vielleicht auch eine naive Denke sein. Die Amerikaner glauben ja von sich, dass sie die beste und tollste Demokratie der Welt haben. Und das heißt, sie vertrauen ihren Institutionen auch sehr stark. Und ja, wenn wir jetzt etwas sehen, was ein Präsident tut, was uns oder einem bestimmten Anteil der Bevölkerung nicht passt, dann ist das etwas, wo viele, glaube ich, auch noch denken, das können wir auf demokratischem Wege regeln. Es wird Midterm-Wahlen geben, also dann, wo die Repräsentantenhaus und Senat nochmal neu gewählt werden, wo sich dann ja auch die Verhältnisse erneut mischen können. Und der Präsident ist 4 Jahre im Amt, ne? Also danach, theoretisch, wird ja dann ein neuer Präsident gewählt.
Also bis dahin kann Trump doch unendlich viel Unheil anrichten. Und der tut es doch auch schon. Denn die Rechte, die er jetzt bereits geschreddert hat, die sind doch dann nicht von einem Tag auf den anderen zurückzuholen.
Ich glaube, da muss man vorsichtig sein, mit was für Rechten er geschreddert hat. Was er ja im Moment tut, er ist ja in der Exekutive. Und es ist auch nicht so, dass was er sagt und was er unbedingt macht, diese Erlässe, die er dann sozusagen herausbringt, im Minutentakt gefühlt, dass die alle unbedingt verfassungswidrig sind. Er hat dieses Machtinstrument, das haben andere vor ihm, wie George W. Bush, das hat auch Bill Clinton genutzt, das hat auch Obama und das haben auch Biden genutzt. Also wir können uns darüber unterhalten, dass es problematisch ist, dieses Instrument überhaupt zu haben in der Exekutive, aber es existiert und es ist verfassungsrechtlich, sage ich mal, geschützt, dass er das hat. In gewissen Fällen sind die Erlässe, die er herausbringt, die werden, also wir haben, glaube ich, aktuell sind es um die 50, also die Zahl steigt auch täglich, seiner Erlässe, die gerade vor Gericht diskutiert werden, ob die zulässig sind, ob die gegen die Verfassung verstoßen. Und das muss ja alles erstmal analysiert werden. Das heißt, er erlässt erstmal irgendwas. Gut, da hat man jetzt so ein bisschen so einen Druck als Bundesbehörde, dass man jetzt vielleicht reagieren muss. Also zum Beispiel jetzt, dass ich nicht mehr das Wort divers auf meiner Webseite haben darf oder dass ich allen Bezug zur Sklaverei von der Webseite runternehmen muss.
Ja, aber das ist doch undenkbar. undemokratisch. Das ist doch im tiefsten Sinne undemokratisch und widerspricht doch auch zum Beispiel, dass ich bestimmte Begriffe nicht mehr benutzen darf, widerspricht doch völlig dem bisherigen Verständnis, soweit ich es kenne, der Amerikanerin von der Freiheit des Wortes.
Tut es auch, genau deswegen sind dann auch solche Fälle vor den Richtern, die dann entscheiden, geht das zu weit oder geht das nicht zu weit. Aber bis das entschieden wird, ist das ja erstmal da.
Dann reden wir doch mal über dieses Project 2025. Das Projekt beruht ja auf einem Papier einer ultrakonservativen Denkfabrik und gilt als Fahrplan für das, was Trump tut, obwohl Trump das immer bestreitet. Wird über dieses Project 2025, wird da geredet? Also ist das sozusagen Talk of the Town?
Ja, auf jeden Fall. Also das war schon vor seiner Wahl ein großes Thema. Das ist jetzt auch nach seiner Wahl ein großes Thema. Und es wird auch immer wieder sowohl von Medien als auch von der Bevölkerung immer wieder aufgegriffen. Also das ist schon sehr bewusst. Und wir sehen ja auch, wie er sozusagen Punkt nach Punkt darin abarbeitet. Also das ist sehr schwer zu übersehen. Also auf jeden Fall ist das ein Thema, ja.
Darin heißt es ja, man müsse die USA aus dem Griff der radikalen Linken befreien. Der Schaden, den die Linke angerichtet habe, müsse durch eine strikt konservative Agenda behoben werden. Ich meine, radikale Linke in den USA im Vergleich zu Europa kann man doch da nur lachen.
Ja.
Aber dieses Projekt ist nicht zum Lachen.
Das Projekt ist nicht zum Lachen. Ja, es ist natürlich, was hier so als radikal links eingestuft wird, ist wahrscheinlich der durchschnittliche SPD-Wähler in Deutschland. Also so würde ich das manchmal ausdrücken. Ja, das Land ist schon grundsätzlich immer ein bisschen konservativer gewesen. Aber wie du sagst, es ist auch irgendwo ein bisschen ein Trick oder ein Stilmittel vielleicht. Diese Linke, also das, was diese Woke-Bewegung, ne, was ja auch jetzt negativ behaftet wird von der konservativen Rechten oder von den Rechtsextremen, als extrem darzustellen, ob sie nun extrem ist oder nicht. Weil wenn wir sagen, das ist extrem, was sie alles machen, dann hat man natürlich auch so ein Szenario, wo man Angst hat, ne? Also das ist ja auch Angst schüren, was dahinter steckt. Guck mal, genau.
Ganz genau. Das ist genau der Trick von Populisten und Rechtsextremen, Angst zu schüren. Sag mal, und dieses Projekt 2025 will ja das traditionelle Familienbild und christliche Werte wieder in den Mittelpunkt stellen. Wie frauenfeindlich ist denn diese ganze Agenda?
Sehr frauenfeindlich, wenn du mich fragst. Also es ist frauenfeindlich in dem Sinne, weil wir ja natürlich, was heißt das denn, ne? Das traditionelle Frauenbild. Also was steckt denn dann genau dahinter? Das heißt, eine Frau, die unterwürfig ist, die keine eigene Meinung haben darf, am besten keine Karriere macht. Eine Frau, deren Sinn darin besteht, ihren Ehemann, ne? Also es muss ja auch verheiratet sein, in einer heterosexuellen Beziehung ist, also ihre Sexualität nicht ausleben darf, ihre Wünsche nicht ausleben darf und dem Mann sozusagen alles geben muss, was dieser bedarf. Und dann als Geburtsmaschine, das ist so unsere Funktion. Entscheidungen zu unserem Körper werden uns abgesprochen. Die dürfen wir gar nicht treffen, denn dann wird dann sozusagen dann gerne nochmal dieses christliche, biblische Siegel aufgesetzt, dass das ja alles Sünde ist und böse ist. Und dann passiert nämlich das Nächste, wo wir das in eine diese religiöse Schiene schieben, weil dann ist es dann für Frauen, die dann tatsächlich auch religiöser sind, dann ist es natürlich viel schwieriger zu sagen, Moment mal, was passiert eigentlich gerade mit meinen Rechten? Das ist sehr subtil, aber auf jeden Fall ist das frauenfeindlich. Und noch hinzu kommt natürlich, dass auch das, was Frau ist, ne? Also, dass das ja auch sehr interessant definiert wird. Wenn Männer anfangen zu definieren, was Frau ist und was du machen darfst als Frau und nicht machen darfst, und wir haben dann natürlich auch den Gegenpol, was ist ein Mann, was ja auch schon problematisch ist, wie das Männliche definiert wird.
Allerdings.
Genau, und also auch wie das Männliche definiert ist, was das für eine Frau bedeutet.
Vor allen Dingen, wenn man sich vorstellt, Marinella, das Männliche wird definiert, so wie Trump es versteht, ne? Verachtung und Missbrauch von Frauen.
Da gab es einen ganz witzigen Videoclip von Trump, wo Trump gefragt wurde, wie er eine Frau definiert. Und interessanterweise hat er auch überhaupt nichts Äußerliches gesagt. Ich glaube, er hat auch so ein bisschen Schwierigkeiten, selber zu sagen, was ist denn eigentlich eine Frau? Und dann hat er gesagt, das sind Menschen, die klüger sind als ich.
Das stimmt mal.
Ja.
Wie kommt er zu dieser Einsicht? Das verstehe ich gar nicht. Sag mal, und all diese schrecklichen Dinge, die du beschreibst, die auch in diesem Project 2025 festgelegt sind, wie wirkt sich das denn jetzt schon in der Praxis aus?
Also was wir sehr extrem gesehen haben, sind diese Maßnahmen gegen Diversity, Inclusion and Equity, also gegen Diversität, Inklusion und Gleichstellung, weil da die jetzt nicht nur die Sprache auf den Webseiten geändert wurde oder wir Sklaverei einfach ignorieren, also dass es das überhaupt jemals gab in den Vereinigten Staaten. Also das sehen wir darin, wie zum Beispiel gerade Frauen reihenweise aus der Armee herausgeschmissen werden. Wenn dann zum Beispiel die Schuld zugeschoben wird, wenn Waldbrände in Kalifornien sind, dass das daran liegt, dass eine lesbische Frau die Feuerwehr anführt.
Im Ernst?
Das war auf jeden Fall ein Statement. Es ist ein bisschen schwierig, weil dieses Project 2025, womit Trump gerade anfängt, sind eher so marginalisierte Communities, die das am meisten betrifft. Ob das jetzt die Migranten und Migrantinnen sind, ob das die LGBTQ-Community sind, das sind People of Color, also AfroamerikanerInnen, Latinos etc. Und es ist manchmal ein bisschen fies, aber ich glaube oft in den USA, das ist so mein Eindruck, solange das nicht die weißen Menschen hier betrifft, interessiert das erstmal keinen. Also wir haben gesehen eine Reihe von eigentlich sehr beliebten TV-Moderatorinnen von MSNBC, was eigentlich auch gar nicht ein konservativer Sender oder so ist. Die hatten zwei asiatische TV-Moderatorinnen, deren Sendungen wurden plötzlich abgesetzt. Das gleiche mit einer schwarzen TV-Moderatorin.
Weil Diversity zurückgedrängt wird.
Diversity wird zurückgedrängt. Also Frauen haben es auf einmal schwieriger, irgendwelche Jobs zu bekommen. Oder wenn du in einer Führungsposition bist als Frau, musst du plötzlich darum bangen, dass du die nicht mehr haben wirst. Und wenn du noch dazu eine dunklere Hautfarbe hast, dann wird es ja noch dramatischer. Wenn du dann vielleicht noch lesbisch bist oder bi oder wie auch immer, nicht heteronormativ, dann wird alles problematisch. Und das sehen wir schon. Und das andere, was ich auch etwas bedenklich finde, ist, dass so ein bisschen so eine Eigenzensur anfängt zu beginnen. Also wo man selber schon überlegt, was poste ich jetzt auf Social Media? Kann mir das irgendwie schaden? Können wir das als Medienhaus vertreten, noch so offen über dieses Thema zu sprechen? Oder müssen wir jetzt Angst haben, weil da irgendwelche Konsequenzen kommen?
Also das heißt, es verändert völlig die Kultur.
Ja. Also ich sehe das schon. Ich weiß nicht, ob das den Amerikanern so bewusst ist, aber ich beobachte das ja schon sehr genau, natürlich auch aus persönlichem Interesse. Und ich nehme das durchaus so wahr. Und auch im persönlichen Umfeld, wo, also vielen ist das vielleicht, wie gesagt, also denen, die nicht so betroffen sind, ist es noch nicht so bewusst. Aber ich sehe das schon, dass da so ein bisschen so eine, Angst ist vielleicht zu viel gesagt, aber so eine Vorsicht auf einmal da ist, ne, so eine Unsicherheit.
Zum Beispiel der Schriftsteller Salman Rushdie, der ja schon seit langem in den USA lebt, der ruft zur Verteidigung der Kultur auf, weil er sagt, Trump zettelt eine Kulturrevolution an. Und ich glaube nicht, dass er nur Kultur im engeren Sinne meint, also die Künste und die Literatur.
Ich denke schon, also das alles, was Trump in diesen Leaks-Extremen und nicht nur er, sondern dieses ganze Mega-Movement und Project 25, diese ganzen sehr konservativen, also eigentlich ist es unfair, wenn ich immer konservativ sage, das sind rechtsextreme Menschen, die so denken. Also da mache ich den, tue ich den unkonservativen Menschen Unrecht. Also die so extremistisch denken, die sehen tatsächlich alles, was sie als links irgendwo bezeichnen, ob es jetzt Klimaschutz ist, Frauenrechte, Rechte für Minderheiten, das wird alles als Bedrohung der echten, der wahren, der weißen amerikanischen, der christlichen amerikanischen Kultur dargestellt. Entsprechend müssen sich dann die Amerikaner, vor allem dann auch männliche Amerikaner, dagegen wehren. Und dadurch, also ich glaube schon, dass da so die Idee dahinter ist, wir zetteln jetzt so ein bisschen so einen Kampf an, ne, dass die Leute dann auch bereit sind zu sagen, okay, da passiert gerade was in unserem Land und das ist nicht in Ordnung, wo das hingeht und da müssen wir gegen kämpfen. Und Rushdie hat in seiner Rede ja auch bewusst angesprochen, dass da auch, ja, das ist so ein bisschen zweischneidig auch oder ja, nicht ganz richtig, wie Trump und Musk das angehen, ne? Weil sie sagen, ja, wir wollen die Freiheit und die Ausdruck und das Recht auf freie Meinung schützen, ne? Indem wir alles Extremistische und Misogynische und alles Mögliche auf Twitter oder ne, Ex sagen dürfen. Gleichzeitig haben wir aber eine Liste von Wörtern, die wir alle nicht mehr benutzen dürfen. Also das heißt, es wird eingeschränkt, was wir überhaupt sagen dürfen, was Wissenschaft eigentlich ist. Also was Wahrheit ist, wird ja auf einmal auch, ne, in einen ganz neuen Kontext gesetzt. Was war überhaupt in der Geschichte? Das wird auch alles neu geschrieben. Also da steckt schon ein bisschen der Wunsch dahinter zu sagen, okay, wir gestalten jetzt alles neu, was Amerika ist und war. Und wir kämpfen dagegen an, dass dieses, ja, was Amerika bislang eigentlich war oder den Weg, den wir bislang gegangen sind hier in diesem Land.
Aber das ist doch Brainwashing.
Ja, sicher.
Das sagst du so, ja, sicher.
Natürlich ist das Brainwashing. Ich habe einen sehr interessanten Artikel gelesen in der New York Times. Da haben sich mehrere Chinesen dazu geäußert, dass das, was gerade in den USA passiert und was Trump gerade macht, sie an die Kulturrevolution von Mao erinnert, also aus den 1960er und 70er Jahren. Und ich bin in Rumänien geboren, also das war damals noch zur Zeit des Kalten Krieges. Wir hatten einen Diktator, Ceausescu, und ich kann mich jetzt vielleicht nicht mehr so genau im Einzelnen daran erinnern, weil ich sehr jung war, aber was ich mitbekommen habe und was meine Eltern mir erzählt haben, es hat natürlich diese Züge eines autoritären Regimes. Und das ist genau ja ein Mittel, was diese Regimes ja haben. Wir schreiben Geschichte neu. Wir müssen, also das, was wahr ist und was falsch ist und was Geschichte ist und was nicht, das packen wir jetzt so schön neu ein, ne? So wie uns das gefällt, so wie uns das passt. Und genau das ist der Versuch. Ich sage jetzt bewusst noch der Versuch von Trump. Es ist halt interessant zu sehen, wie lange die Gesellschaft das mitmacht, wo der Punkt ist, wo vielleicht eine Masse sagt, das machen wir mit, oder sagt, das machen wir nicht mit. Das weiß ich noch nicht. Das ist gerade interessant.
Du hast ja sehr eindrücklich beschrieben, wie stark die Rechte von Frauen eingeschränkt werden oder werden sollen. Und dass Trump Frauen missbraucht und verachtet, das wissen wir spätestens seit seiner ersten Präsidentschaft. Zeigt seine Wahl eigentlich, weil du das vorhin so ein bisschen eingeschränkt hast, aber zeigt es nicht, dass es wirklich einen Gutteil von AmerikanerInnen gibt, die tatsächlich frauenfeindlich sind?
Ist doch Blödsinn. Zugegeben, Trump ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Der sagt halt einfach, was er denkt. Na und? Aber was hat seine Wahl mit Frauenfeindlichkeit zu tun? Okay, ich weiß auch, dass Männer Donald Trump ein zweites Mal zum US-Präsidenten gemacht haben. Und dieses Mal waren es nicht nur weiße Männer. Auch mehr als die Hälfte der Latinos hat ihm die Stimme gegeben. Aber schuld daran ist eindeutig seine demokratische Gegenkandidatin. Die war eben schlicht unwählbar. Recht auf Abtreibung und körperliche Selbstbestimmung, damit ist Kamala Harris durchs Land gezogen. Welchen Mann interessiert das denn? Einem echten Amerikaner, der hart arbeitet und sein Geld verdient, dem blieb also gar nichts anderes übrig, als Trump zu wählen. Der versteht wenigstens was von Wirtschaft. Das ist ein Geschäftsmann. It's a man's world. Das zeigt euch Trump doch gerade, oder?
Marinella, also wenn man sich diesen Mansplainer so anhört, selbst Latinos und schwarze Männer, die durch Trumps Politik null profitieren, haben ihn gewählt. Hat denen sein Macho-Gehabe wirklich so imponiert, dass ihnen anderes, zum Beispiel auch ihre ökonomischen Interessen und ihre Bürgerrechte, gar nicht wichtig waren?
Ja, das ist immer eine schwierige Frage. Ich habe oft das Gefühl, dass Wähler und Wählerinnen in den USA oft so, so One-Subject-Voter sind. Also es gibt einen Punkt, der ihnen besonders wichtig sind, und das ist extrem häufig in den USA, ist es die Wirtschaft. Und gerade die Latino-Bevölkerung oder auch schwarze Männer in den USA haben Trump nicht gewählt, weil sie es unbedingt gut finden, was er so macho-mäßig von sich gibt, sondern weil ein ganz großes Vertrauen da war, dass er das wirtschaftlich besser hinbekommt. Wir waren ja in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage, wo die Inflation wir so gerade in den Griff bekommen hatten, aber die Leute es immer noch gesehen haben, dass alles sehr teuer war. Und da war das große Vertrauen, dass Trump, das grundsätzlich öfters geglaubt wird, dass Republikaner, vielleicht auch Männer, ne, da eher begabt darin sind, die Wirtschaft herumzuholen. Und das war eher die Motivation, Trump zu wählen.
Meinst du nicht, dass da unterschwellig auch eben so eine Ablehnung von Frauen dahinter steckte? Und dass sie, ich meine, wie kann man jemanden wählen, der dermaßen ekelhafte Sachen über Frauen sagt? Vor allen Dingen, wie können Frauen den wählen?
Das finde ich natürlich viel schwieriger, als zu sagen, wie ein Mann ihn wählen kann. Vielleicht kann man das als Mann eher ignorieren. Oder sagt sich vielleicht auch, okay, in der ersten Amtszeit, gut, wenn man so seine blöden Sprüche ignoriert, ist es ja okay. Das ist so ein bisschen schwierig zu sagen. Ich weiß auch nicht, wie generell schwarze Menschen in den USA Trump wählen können, der ja auch rassistisch ist. Also
eben.
Also es ist ja auch nicht alles ein Monolith, ne? Also nicht alle Frauen sind gleich in den USA, nicht alle Latino-Männer sind gleich.
Nein, und die schwarzen Frauen waren ja auch ganz eindeutig für Kamala Harris.
Richtig. Und bei den Latinos, also bei der Latino-Bevölkerung war es auch sehr gemischt. Da gibt es bestimmte Gruppen, wie beispielsweise, sage ich mal, die Kubaner, die da eher auch traditionell eher konservativ wählen oder dann, ne, und viele Latinos, die ja hier leben, wählen ja auch demokratisch. Also es ist sehr gemischt, aber wir haben es eigentlich in allen Gruppen gesehen. Und immer, wenn ich eine Umfrage gesehen habe, warum hast du Trump gewählt? Also gerade bei diesen Gruppen war es immer die Wirtschaft. Immer die Wirtschaft. Und dann weiß ich nicht, ob solche Punkte ignoriert werden. Bei einer Frau finde ich es dann tatsächlich schwieriger, das nachzuvollziehen. Da bin ich vielleicht auch zu sehr in mir selbst drin und meinen eigenen Ansichten, um das verstehen zu können, wie eine Frau einen solchen Mann wählen kann, der ja offensichtlich glaubt, Frauen sind Objekte. Wir sind dazu da, um einen Mann zu belustigen, vielleicht noch hübsch auszusehen. Also und die Aussagen, die getroffen werden, also haben jetzt gerade wieder so einen Chat gesehen zwischen Elon Musk und Trump, was da für Aussagen getroffen wurden zu Taylor Swift, so wie Frauen sexualisiert werden.
Die Feindin der beiden.
Genau, das ist für mich haarsträubend. Ich kann das nicht verstehen, wie eine Frau guten Gewissens Trump wählen kann.
Ja, vor allen Dingen, weil doch diese ganze MAGA-Bewegung, also Make America Great Again, eine wirkliche Männerkiste ist.
Im Prinzip schon, aber wir haben es ja auch ja teilweise unter den Nazis gesehen. Ne? Das ist ja auch eine Philosophie, die dann doch eine bestimmte Gruppe von Frauen anspricht. Ich gebe dir mal ein Frauenbeispiel. Also sagen wir mal, du wohnst in Utah und bist relativ religiös aufgewachsen. Vielleicht bist du nicht unbedingt Mormonin, aber doch relativ konservativ. Du bist isoliert, du bekommst gar nicht so viel mit. Und das ganze Frauenbild, das du ja schon seit Jahrzehnten mitbekommst, ist, dass du als Frau unterwürfig sein sollst, dass du religiös sein sollst. Dann wird in der Bibel gesagt, ne, wir Frauen haben den Mund zu halten. Also an gewissen Stellen, die gerne betont werden, wird in der Bibel gesagt, wir sollen den Mund halten als Frauen. Das heißt also, da gibt's auch eine gewisse, ich sag mal, ein Grundboden, dass Frauen da schon ein bisschen konditioniert sind in bestimmten Bevölkerungsgruppen.
Ja, klar.
Und das dann vielleicht dann eher annehmen, sowas. Und dann auch gar nicht darüber, weil das wäre ja dann der nächste Schritt, sich zu überlegen, okay, wenn ein Mann wie Trump solche Ansichten über Frauen hat, was heißt das denn dann weiter? Ne? Wie denkt er über andere Menschen? Oder genau, was bedeutet das für generell, ne, für unsere Gesellschaft? Es gibt natürlich auch das Element, dass bei Umfragen, dass Frauen das eine sagen, vielleicht auch aus Angst davor, was der Ehemann sagt, je nachdem, wie man sich äußert, und dann in der Kabine dann doch etwas anderes wählen. Aber du hast recht, also es gab ganz klar Frauen, die Trump gewählt haben. Es gibt ja auch Gruppen, die heißen Women for Trump. Also hier bei uns um der Ecke gibt es so ein Schild im Garten. Das hat eine Frau da aufgestellt. Also das darf man ja nicht leugnen, dass es auch durchaus Frauen gibt, die das gut finden, was er sagt.
Ja, und es gibt ja auch Frauen rund um Trump, die ihn unterstützen. Zum Beispiel seine Stabschefin Susie Wiles ist ja offenbar ziemlich wichtig. Aber auch diese unsägliche Influencerin Laura Lummer. Also nicht, dass ich jetzt über diese beiden Frauen reden will. Aber spielen sie wirklich eine wichtige Rolle oder sind sie eigentlich nur Aushängeschilder von Trump nach dem Motto, naja, ich habe ja auch ein paar Frauen in meiner Umgebung?
Ich glaube tatsächlich, dass in den beiden Fällen das ein bisschen unterschiedlich ist. Also bei Laura Loomer ist das eine Person, die ihm, glaube ich, gut tut, politisch.
Echt?
Ja, weil sie natürlich seine Agenda mit pusht, dafür sorgt, dass er beliebt ist bei ihrer, ne, bei ihrer Fangruppe.
Ach so, Entschuldigung, ich habe gedacht, mit gut tut, dass sie ein Korrektiv wäre. Und das konnte ich mir nicht richtig vorstellen.
Nein, um Gott, nein. So etwas wird ja in Trump-Kreisen überhaupt nicht geschätzt. Nein, also dass sie ihm sozusagen nützt mit dem, was sie sagt. Ob er sie jetzt, inwiefern er sie jetzt respektiert oder glaubt, ne, also das ist jemand, zu der er aufschaut, das glaube ich eher nicht. Ich glaube eher, dass das eine opportunistische Assoziation ist und dann sagt er, die Frau ist ganz hilfreich für mich, warum nicht? Bei seiner Stabschefin ist das etwas anders. Sie hat ja auch in seinem ersten Wahlkampf, also 2017 war sie ja seine Wahlkampfleiterin und sie ist sehr erfolgreich. Also das muss man von ihr sagen. Also wenn sie einen Wahlkampf leitet, dann gewinnt sie eigentlich fast immer. Also sie ist sehr, sehr, sehr gut. Und von ihrer Persönlichkeit, was hinzukommt, ist, sie ist nicht eine Person, die sich gerne ins Rampenlicht selber stellt. Also und auch nicht jemand sagt, oh, guck mal, was ich jetzt hier gerade gemacht habe. Ne? Und das ist natürlich eine Persönlichkeit, die sehr gut mit Trump funktioniert. Also sie bringt ihm den Erfolg.
Genau, er ist im Vordergrund und sie zieht im Hintergrund die Strippen.
Genau, und in dem Sinne ist ihm das dann, glaube ich, egal, ob sie eine Frau oder ein Mann ist. Also es ist praktisch, ne, sie zu haben. Wenn sie ein Mann wäre, wäre das, glaube ich, auch okay, vielleicht sogar noch besser. Aber in dem Sinne ist das, ja, vielleicht, also ich, solange ihm diese Frauen, sage ich mal, irgendwie nützlich sind, hat er damit kein Problem, die an seiner Seite zu haben.
Aber die wenigen Frauen, die einen Namen haben und öffentlich für Trump eintreten, schaffen die es denn, auch einen Einfluss zu haben auf andere Frauen im Land, dass die sagen, ja, wenn diese Influencerin, wenn die sich hinter Trump stellt, dann kann doch dieser Kerl gar nicht so schlecht sein.
Das glaube ich schon, dass das durchaus passiert. Jetzt vielleicht nicht Politikerinnen, aber vielleicht so eine Gwen Stefani oder Kim Kardashian, dann eher schon. Also das kann ich mir schon vorstellen, wenn dann diese Influencerinnen, die ja auch bewundert werden von jungen Frauen, die dann auf einmal so eine Agenda gutheißen, ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass das Frauen beeinflusst. Mhm.
Aber eigentlich müssten sich doch gerade junge Frauen von dieser Trump-Agenda bedroht fühlen. Die wollen doch gerade in ein gleichberechtigtes, oder denke ich mal, die meisten zumindest, oder sehr viele in ein gleichberechtigtes Leben aufbrechen und haben sich ja auf ein paar Standards in den USA auch verlassen, was Gleichberechtigung angeht.
Ja, das ist interessant. Ich glaube, gerade bei jungen Frauen gibt es, also in der Gen Z-Generation gibt es einen ganz, ganz befremdlichen Trend, also befremdlich aus meiner Sicht, dass jetzt die Tradwife, also auf TikTok extrem beliebt ist, also die Traditional Wife, die traditionelle Ehefrau wäre das ungefähr auf Deutsch. Und das ist so ein bisschen so eine Kombination aus jungen Mädchen, die sehen, wie ihre Mütter so ein bisschen alles machen, ne? Also Karriere und Arbeiten, aber nebenher in Anführungsstrichen.
Und immer völlig fertig sind.
Genau, und noch den Haushalt schmeißen, Kinder und so weiter. Also sehr, sehr viel auch, was Frauen auf sich nehmen. Und dann am Ende komplett gestresst, fertig sind und unglücklich sind. Und da kommt so ein bisschen dieser Wunsch und vielleicht auch so eine Nostalgie, die man hat, ach ja, diese gute alte Zeit, wo die einzige Aufgabe einer Frau es war, zu Hause zu sein und zu kochen und ich musste nicht arbeiten
und sich ernähren zu lassen.
Genau, von dem Mann. Und das scheint auf einmal attraktiv. Und das ist ja natürlich dann genau dieses ähnliche Bild, was dieses Project 2025 von einer Frau erwartet. Das passt eigentlich ganz gut rein. Und gerade weil diese Frauen so jung sind, ist ihnen auch, glaube ich, gar nicht bewusst, was damit ja alles zusammenhängt. Wenn wir uns jetzt mal so daran erinnern, aus den 90er, 50er Jahren, auch in Deutschland, was man als Frau gar nicht für Rechte hatte dafür, dass man dann diese, ne,
genau,
Hausfrau ist, das mal in Anführungsstrichen. Also, weil das war ja im Prinzip, ich glaube, es gab ja nicht die Möglichkeit, ein eigenes Bankkonto zu haben oder arbeiten zu gehen.
Und du durftest bis in die 90er Jahre in Deutschland in der Ehe vergewaltigt werden.
Richtig, genau. Und das ist diesen jungen Mädchen, glaube ich, gar nicht bewusst, was es da für Kämpfe gab, ne, in der Frauenbewegung und im Feminismus, dass sie diese Rechte haben, die sie heute haben. Das ist ja, weil sie sehr jung sind, die sind damit aufgewachsen und sie nehmen das so ein bisschen als selbstverständlich wahr. Und ich glaube, die Idee, dass man das verliert, kommt gar nicht so sehr in den Kopf.
Aber Marinella, die Frauenbewegung in den USA war doch über viele, viele Jahrzehnte besonders stark. Ganz tolle Vordenkerinnen des Feminismus kommen aus den USA. Werden diese jungen Frauen nicht von, ich sage jetzt mal, der Bewegung erreicht?
Also zwei Sachen. Sie ist einmal diverser geworden und das andere, es wurden viele Rechte erreicht. Das heißt also, man hat dann jetzt gar nicht, oder Frau hat gar nicht so sehr das Gefühl, ich muss noch für irgendwas kämpfen. Also wenn wir dann so ein Thema sehen, dass Abtreibung auf einmal wieder diskutiert wird, dann sehen wir ja auch direkt, wie die Frauen sagen, nee, Moment mal, das sehen wir anders.
Du hast vorhin zwar gesagt, es gibt so einen Aufbruch, es gibt eine Stimmung auch gegen Trump, die sich langsam formiert auf unterschiedlichen Ebenen. Aber es gibt offenbar nichts Spezifisches, was direkt von den Frauen ausgeht. Also ich denke jetzt gerade mal, in Deutschland gibt es ja die Omas gegen Rechts. Eine großartige NGO, finde ich. Gibt es so etwas Vergleichbares? Frauen, die sich zusammentun, egal in welchem Alter, und sagen, no way, so geht's nicht?
Gibt es auch. Es gibt ja diesen Women's March, das ist ja auch eine NGO, die in den USA ja auch immer diese Frauenmärsche organisiert am Internationalen Frauentag. Die haben sich jetzt auch bei den Protesten wieder zusammengetan. Es gibt tatsächlich auch eine Gruppierung, die kommt ursprünglich aus Kanada, ist aber international und auch hier sehr, sehr aktiv, die Grannies Against Trump.
Ah.
Also die gibt es auch. Was ich glaube, was passiert, ist, dass die Frauenbewegung in den USA oftmals auch Frauen gegeneinander ausgespielt hat. Also wir müssen vielleicht dazu sagen, dass diese Frauenbewegung sehr lange Zeit in den USA ja auch von weißen, sehr privilegierten Frauen angeführt wurde. Und da Stimmen von Afroamerikanerinnen oder Latinas gar nicht mitgehört wurden oder von Ureinwohnerinnen etc. Und wenn wir das Ganze nur aus einer Sicht sehen, dann wurde in vielen anderen Bevölkerungsschichten das, was wir vielleicht als Feminismus bewundern, eher als negativ bewertet.
Aber wir reden doch im Feminismus seit mindestens na, ich würde sagen 10, 15 Jahren über intersektionalen Feminismus, der versucht, unterschiedliche Diskriminierungen von Frauen deutlich zu machen. Und es gibt ja auch den Widerstand gegen den White Feminism.
Gibt es ja, ja, aber das will ich damit sagen. Also du hast dann eher diese vereinzelten Gruppen, die dann aus ihrer Perspektive vielleicht protestieren oder etwas sagen. Also deswegen nimmst du das vielleicht nicht so als große eine Frauenbewegung auf, weil es eher, ja, ich sag mal, so gesplitterte Gruppen sind. Und ich glaube auch, also das ist das, was ich vorhin vergessen hatte, dass der Feminismus hier ja auch, also da wurde auch sehr viel Propagandaarbeit geleistet, dass das ja ein sehr negatives Licht gerückt wird. Und alles, was wir, also Feminismus ist ja ein negatives Wort oftmals für viele.
Inzwischen wieder? Ich dachte, also in Deutschland geht es ja immer so hin und her. Es war mal positiv besetzt, dann wurde es negativ besetzt. Jetzt seit Jahren sagen vor allen Dingen auch viele junge Frauen ganz bewusst, ich bin Feministin.
Also es gibt natürlich, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht alle Frauen zusammenpacken. Es gibt sehr viele junge Frauen, die sich ganz stolz Feministinnen nennen. Aber es gibt auch eine Gruppe von Frauen, die das eben nicht gut finden und die ja damit nichts anfangen können.
Und die gesellschaftliche Stimmung eher gegen die Feministinnen ist, weil sie gehören ja zu diesem ganzen woken Menschenrechtsquatsch.
Genau, genau, richtig. Und das wird dann alles dann zusammengruppiert und als extrem bezeichnet. Und das ist dann, glaube ich, auch, wo vielleicht dann auch Frauen sagen, so extrem möchte ich gar nicht sein.
Du hast es vorhin schon erwähnt, viele Amerikanerinnen fühlen sich ökonomisch unter Druck. Jetzt stellt sich aber heraus, dass Trumps Politik die Finanzierung des Alltagslebens ja gar nicht erleichtert, sondern eher im Gegenteil.
Das ist sehr richtig. Also ich weiß gar nicht, ob Frauen grundsätzlich für die Versorgung alleine eher zuständig sind. Aber wir haben natürlich auch ähnliche Tendenzen, wie es sie überall auf der Welt gibt, dass Alleinerziehende dann eher Frauen sind. Dass Frauen aus ökonomischer Sicht natürlich eher belastet sind, weil sie weniger verdienen, auch hier als Männer. Weil wir sehen es ja an der DEI-Politik, dass es jetzt gerade schwieriger wird, einen Job zu bekommen. Dass es ja sowas wie eine Pink Tax gibt, also so eine pinke Steuer, rosa Steuer, wo Frauenprodukte tendenziell eher teuer sind. Also wenn ich mir ein T-Shirt als Frau kaufe oder auch Rasierschaum als Frau, ist der warum auch immer teurer als der Männerschaum. Das kriegen die durchaus mit. Also es gibt auch Frauen, die ihr eigenes Unternehmen haben, die jetzt auch durch diese Handelspolitik natürlich extrem verunsichert sind. Also das spüren die sehr stark. Ich sehe da gerade Angst, Sorge, Stress, teilweise auch Panik, weil es ja auch unberechenbar ist, was gerade passiert. Also das ändert sich ja irgendwie alles von einem Tag auf den anderen. Darauf und Frauen haben vielleicht auch ja dann eher dem Druck, also gerade als Alleinerziehende oder wenn ich eine Unternehmerin bin und alleine bin, dass ich sage, okay, wie kann ich das überhaupt tragen? Dass das merken Frauen durchaus. Also ob das jetzt eine Rentnerin ist oder ob es eine Frau ist, die alleinerziehend ist oder ob selbst eine Frau in einer Beziehung, also hier ist es ja auch nicht so, dass es immer so einfach ist, dass nur der Mann das Geld verdient.
Nein, das ist ja eigentlich eher die Ausnahme.
Es ist eher die Ausnahme. Also selbst wenn wir in so einem typischen amerikanischen Haushalt schauen, wo ja beide verdienen, wo es dann auf einmal nicht mehr reicht mit dem Geld, ne? Also das ist ein unglaublicher Stressfaktor, ja. Und ich glaube tendenziell auch eher auf Frauen gerade der lastet, ja.
Und ich meine, hinzu kommt ja die Instabilität auch an den Börsen, die Trump verursacht hat. Die Altersvorsorge in den USA basiert ja in der Regel auf Aktien, anders als das zum Beispiel hier in Deutschland geregelt ist. Und du hast es eben schon gesagt, auch Amerikanerinnen verdienen in der Regel weniger als Männer. Das heißt, wenn dann die Rentenvorsorge auch noch instabil wird, das muss doch einen totalen Druck erzeugen.
Das tut es auch definitiv. Also ich ganz einfaches Beispiel aus meiner eigenen Familie. Meine Schwiegermutter ist Witwe. Sie hat ihre Rente, also wie die meisten Amerikaner auch, in so einem Investmentfonds drinstecken. Und sie sieht jetzt auf ihrem Konto, wie, ich sage jetzt mal ein Beispiel, wie, sage ich mal, die $50,000, die sie darauf hatte, auf einmal jetzt nur noch $20,000 wert sind, jetzt als mal ganz grobes Beispiel. Und natürlich hat sie da Angst. Und natürlich macht sie sich da Sorgen und damit ist sie nicht alleine. Und es passiert das, was eigentlich nicht passieren sollte, ist, dass viele wieder in die Arbeit gehen müssen. Also das heißt, viele Rentnerinnen müssen sich jetzt überlegen, wie komme ich jetzt über die Runden? Weil das ist ja häufig auch das Problem, dass Frauen ja länger leben. Also das ist kein Problem, aber das ist oft die Situation. Also Frauen leben länger, haben dann oft dann nicht noch einen zweiten Partner, der ihnen helfen kann. Zudem kommt hinzu, dass es hier sowas wie Pflegeversicherung oder eine Altersheime, die da irgendwie getragen werden, von der Stadt gar nicht gibt. Also das heißt, die Kosten steigen und das heißt, viele Rentnerinnen müssen jetzt wieder arbeiten gehen, um sich irgendwie ihren Lohn oder ihre Rente, ne, dann nochmal zuzufüttern und zu hoffen, dass sie irgendwie überleben. Die müssen sich einschränken, Ausgaben vermeiden, also, ne, was man so sagt, den Gürtel enger schnallen. Also das ist, und das sind Existenzängste, die da gerade passieren. Wenn wir so Aussagen hören aus der Trump-Regierung, dass, ach na ja, wenn meine 90-jährige Oma jetzt ihren Rentencheck mal einen Monat nicht bekommt, dann ist das, ach, das interessiert ja keinen, die wird sich nicht beschweren. Das macht ja nicht so viel aus. Diese Aussage kommt von einem Millionär. Und das ist halt an der Realität dieser Menschen komplett vorbei. Natürlich geht das an keinem vorbei. Also diese Menschen sind auf diese monatlichen, ne, Checks angewiesen.
Aber das ist auch wirklich menschenverachtend, oder?
Das ist menschenverachtend und das zeigt auch, dass sie überhaupt nicht verstehen, wie die meisten AmerikanerInnen ja hier auch irgendwie oft von der Hand in den Mund einfach leben. Und gerade ältere Menschen, die ja dann nicht mehr dieses regelmäßige Einkommen haben. Das ist interessant. Also auch bei den Protesten, die wir jetzt in den letzten Tagen haben, siehst du sehr viele ältere Menschen auf den Straßen, die wirklich, also die merken das, ne, also direkt und Angst haben und besorgt sind und Existenzängste haben.
Was ich immer interessant fand bei Erzählungen aus den USA, das gibt es natürlich hier in deutschen Familien ganz genauso, dass Familienmitglieder sich unterschiedlich politisch positionieren und dass es offenbar in den USA in vielen Familien durchaus so funktioniert hat, dass sie sich auf die Formel geeinigt haben, we agree to disagree. Also wir stimmen darin überein, dass wir nicht übereinstimmen. Und dadurch eben eine Art Burgfrieden geschlossen haben. Hast du den Eindruck, wenn du dir so deine Umgebung anguckst, dass dieses Gleichgewicht des Schreckens in den Familien noch funktioniert, nachdem man jetzt 3 Monate erlebt hat, was Trump treibt?
Ich glaube, grundsätzlich ist es ja kein schlechter Kompromiss zu sagen, okay, wir stimmen da vielleicht nicht überein, aber lass uns dann darüber jetzt nicht streiten. Das ist es das nicht wert. Also grundsätzlich ist das kein Thema. Dazu muss man aber auch sagen, dass die Lager in der Vergangenheit vielleicht auch nicht ganz so weit auseinander waren und es dann möglich war zu sagen, okay, wir haben jetzt eine Meinungsverschiedenheit über die Steuerpolitik. Jetzt ist es natürlich extremer, wie man da ist. Und das kommt natürlich darauf an, wie extrem die Unterschiede in den jeweiligen Familien sind. Also ich sehe Beispiele in meinem Umfeld, wo es, sage ich mal, noch einigermaßen funktioniert, weil man dann sagt, okay, wir sprechen jetzt gewisse Themen einfach nicht an und kommen damit irgendwie klar. Und dann gibt es aber andere Familien, wo ich dann gesehen habe, dann Kontakte teilweise komplett abgebrochen werden, weil es nicht mehr möglich ist, dann einfach ein normales, ich sag mal in Anführungsstrichen, Familiengespräch zu haben. Ohne, es ist ja auch alles politisch mittlerweile, ne? Also fast jedes Thema ist dann mittlerweile dann auch schwierig. Also da steckt ja irgendwie dann auch eine Politik mit dahinter, dass man dann noch irgendwelche neutralen Themen findet, ob es jetzt Religion ist oder Wirtschaft oder vielleicht der Gartenbau, ne, wo wir dann ins Klimathema kommen. Ja. Also wo dann alles auf einmal sehr kontrovers ist und wo es dann gar nicht mehr funktioniert. Und das habe ich tatsächlich einfach gesehen. Also da gibt es Familien, die sagen, okay, mit diesem Familienmitglied oder teilweise auch mit meinen Eltern kann ich jetzt nicht mehr. Also das funktioniert einfach nicht mehr. Wir haben sporadisch Kontakt, telefonieren, dass es ihnen gut geht und mehr dann auch nicht. Also das sieht man jetzt tatsächlich mehr.
Marinella, du bist ja Wahlamerikanerin. Was wünschst du dir denn, damit du das Land nicht verlassen musst?
Also ich wünsche mir, dass die Menschen begreifen, dass das, was gerade hier passiert, wirklich tiefgründige Probleme in diesem Land eigentlich aufwirft und Debatten bitte, bitte endlich diskutiert werden, die seit Jahrhunderten ignoriert werden und die dann natürlich auch immer wieder hochkochen. Das würde ich mir sehr wünschen. Ich würde mir wünschen, also zum Beispiel so etwas wie die Sklaverei oder den Bürgerkrieg. Das wurde nie wirklich aufgearbeitet. Also die Südstaaten sagen, seitdem sie diesen Krieg verloren hatten, dass es darum ging, dass sie mehr Unabhängigkeit haben wollten, dass sie nicht so eine übergreifende Regierung haben wollten. Das war der Grund ihres Bürgerkriegs. Das war nicht der Grund des Bürgerkriegs, es ging um Sklaverei. Und das wurde nie aufgearbeitet. Und es gibt mehrere Punkte, wo einfach Geschichte nie wirklich aufgearbeitet wurde, wo das immer alles unter so einem Friedensteppich gekehrt wurde. Und dann werden da immer so Schichten draufgepackt, ob es jetzt von der Linken oder von der Rechten sind, die wir dann ignorieren, die kommen dann immer wieder auf. Also das ist das eine. Das andere, was ich mir wirklich wünschen würde, ist, dass die AmerikanerInnen endlich sehen, wo es Probleme gibt in ihrer eigenen Demokratie. Das habe ich ja so ein bisschen gesagt, ne? Also dass die Exekutive so viele Rechte hat, das ist vielleicht fragwürdig. Vielleicht müssten wir uns auch überlegen, wie lange wir diese Bundesrichter im Amt haben, wie diese gewählt werden, dass es Reformen bedarf an vielen Ecken und Enden innerhalb dieser Demokratie, um daraus eine stabile Demokratie zu machen. Kurzfristig würde ich mir natürlich wünschen, dass es einfach nach der nächsten Wahl nicht mehr einen extremen Präsidenten oder eine extreme Präsidentin geben wird. Aber das wären so meine großen Hoffnungen, dass wir wieder auf einer Ebene sind, wo wir normal miteinander diskutieren können und da vielleicht auch die Gesellschaft tatsächlich irgendwo vorantreiben können und nicht in diesem Kulturkampf stecken.
Also ich finde ja, zu Ostern darf man sich was wünschen und natürlich wünsche ich dir das, alle deine Wünsche, und ich wünsche es ehrlich gesagt uns allen, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen. Vielen Dank, Marinella. Schön, dass wir uns zusammenschalten konnten.
Dankeschön. Ja, fand ich auch sehr schön. Vielen Dank und schöne Grüße nach Deutschland.
Tschüss, tschüss.
Tschüss.
Allen Ernstes wird in deutschen Medien viermal mehr über Männer als über Frauen berichtet. Doch nicht hier bei mir.
Hey Bascha, ich bin's, Mareike. Ich stehe gerade in Dublin vor der Statue von Molly Malone. Hör mal. Das ist Tilly Cripwell, die da eine neue Version von In Dublin's Fair City singt. Die Musikerin spielt oft neben der Statue hier auf der Suffolk Street in der irischen Hauptstadt. Sie verlangt Leave Molly Alone. Das ist ein Wortspiel mit dem Namen der fiktionalen Fischverkäuferin und dem Aufruf, sie bitte in Ruhe zu lassen. Tilly findet es bescheuert, dass so viele TouristInnen die Brüste der Bronzefigur angrapschen. Mittlerweile glänzt das Dekolleté von Molly Malone ganz gülden und ist nicht mehr dunkelgrau wie der Rest von ihr. Angeblich soll das Anfassen Glück bringen, aber Tilly Cripwell sagt, was ein Quatsch, den Penis von Michelangelos David fasst doch auch kein Mensch an. Tilly hat vor einem Jahr eine Kampagne gestartet, die nun einen Teilerfolg erreicht hat. Der Stadtrat von Dublin hat sich zur Restaurierung der Statue verpflichtet. Mollys gesamte Figur bekommt wieder eine einheitliche Patina. Wenn es nach Tilly ginge, muss aber noch mehr passieren. Sie sagt, das ist zwar ein wunderbarer Sieg für das Erbe Dublins, Molly Malone verdient es, bewundert und respektiert zu werden, aber sie fordert die Stadt Dublin weiterhin auf, die Statue auf einen höheren Sockel zu stellen, damit sie nicht mehr so leicht erreichbar ist. Dass die meisten Statuen in Dublin historische Männer zeigen und bis auf eine Politikerin nur erfundene Frauen, das ist hier außerdem ein Thema. Aber darüber sprechen wir ein andermal, Bascha.
Wie schön von dir zu hören, liebe Mareike. Ich bin mir ja nicht sicher, ob es wirklich gegen die Grabscher hilft, wenn nur Molly Malone nicht mehr befingert wird. Aber das Engagement der Sängerin ist doch großartig. Mareike Gräpel gehört zum Netzwerk Deine Korrespondentin. Es ist dasselbe Netzwerk, zu dem auch Marinella Potto gehört, mit der ich eben über die USA gesprochen habe. Mehr zu den Korrespondentinnen findet ihr in den Shownotes. Egal ob vor oder nach Ostern, die alltägliche sexistische Kackscheiße ist ein bleibendes Ärgernis. Und bietet Silke Burmeister immer neuen Stoff, um sich so richtig aufzuregen. Hier kommt Silke mit ihrer Kolumne.
Sexistische Kackscheiße.
So, und nun ich. Und das mal wieder auf 180. 180 Grad? Vielleicht. Auf jeden Fall habe ich meinen Besen auf 180 Stundenkilometer eingestellt. Da bin ich in 0,nix nach Berlin geflogen, um den Verantwortlichen von Netflix ordentlich einzuheizen. Bisher mochte ich den Streamingdienst Netflix. Ohne den Erfolg seiner Produktionen wie House of Cards oder Grace and Frankie würden ARD und ZDF wohl noch immer eine Kuh ins Bild rücken, eine Frau daneben stellen, die von einem Mann träumt und die Sonne auf- und untergehen lassen. Und weil der Erfolg der queeren und queeren Produktion so immens ist, sind Anbieter wie Disney und Amazon nachgezogen, ebenfalls andere Geschichten zu erzählen und Frauen in diversen Lebensentwürfen abzubilden. Und nun das. Seit einiger Zeit werden die Netflix-Filme oder Serien in der günstigen Bezahlversion von Werbung unterbrochen. Soweit zu RTL. 1&1 will mir irgendeinen Tarif andrehen, die Indiba-Bank wirbt mit ihrem bescheuerten Löwen um mein Geld, dolle Party-People suggerieren mir dolle Party-People, wenn ich, keine Ahnung was kaufe. Diese Werbung unterbricht Produktionen wie Yellowstone, Cleo und diplomatische Beziehungen. Gestern nun habe ich ein Programm gesehen, tatsächlich bereits zum zweiten Mal, weil ich aber so vergesslich bin, erfahre ich immer wieder Neues, bei dem davon auszugehen ist, dass vor allem Frauen es sehen werden, die Unbeugsamen, über die wenigen und so mutigen Frauen in den ersten Jahrzehnten des Deutschen Bundestags. Und was wird mir als Werbung gezeigt? Miele, Küchengeräte, mehrmals, und Parfum. Der Duftstoff, den man aus Flakons stäuben soll, kommt in einer Pumps-Form daher, die jeden Fuß in die Unbeweglichkeit zwingen würde. Dass solche Flakons große, frauenverachtende Kackscheiße sind, ist das eine. Dass mir aber im Kontext von Frauen, die es im wahrsten Sinne des Wortes gewagt haben, Heim und Herd zu verlassen, um in der Politik mitzureden, Küchengeräte angepriesen werden, ist das Allerletzte. Was, so fragt man sich, ist in den Köpfen derer los, die die Hoheit über die Algorithmen der Ausspielung haben? Ist da nur eine winzige Schaltfläche im Hirn eingerichtet, die die Lücke zwischen Frau und Werbung mit Begriffen wie Küche, Kümmern, Kochen füllt? Ich könnte an dieser Stelle still staunen, auf meinem Besen zu Netflix reiten und den Verantwortlichen einen Pimmel hinhexen, wo jetzt noch eine Nase sitzt. Oder aber das Ganze als Teil einer großen, von Donald Trump, fundamentalistischen Christen und der AfD gesteuerten Verschwörung Tradwife 4.0 ausmachen. Das Ziel der VerschwörungsakteurInnen wäre, jedes Interesse von Frauen an Politik und gestalterischer Teilhabe mit Bildern vom wohligen Beisammensein dank gekonnter GastgeberInnenschaft zu begegnen, um Frauen dorthin zu bringen, wo uns angeblich schon Gott sehen wollte, in der Küche und unter dem Mann. Ganz absurd wäre das nicht. Verschiedene Medien haben bereits einen Kurswechsel von Disney, aber auch von Netflix ausgemacht, sich Donald Trumps Kulturbegriff und seiner Abneigung eines inkludierenden Verständnisses gegenüber anzunähern. In diesem Fall wäre Pimmel an die Nasenwurzel zu hexen ein zu blasses Mittel. Es wäre aber immerhin ein Anfang.
Hey, liebe Silke, danke. Ich wünsche dir ein paar Feiertage mit ganz viel Schokoladeneiern und ganz wenig Ärger. Aber bei allem Mist wollen wir auch die guten Nachrichten nicht vergessen. Hier ist eine. Ihr alle habt sicher mitbekommen, dass sich CDU/CSU und SPD auf einen Koalitionsvertrag geeinigt haben. Naja, was man bei politischen Parteien halt so versteht, unter Einigung. Ich werde mir in einer der nächsten Folgen von Mikas Matrix sicher den Koalitionsvertrag noch genauer ansehen, also was Schwarz-Rot frauenpolitisch so vorhat. Aber hier erstmal das Positive. Die neue Koalition will den Schutz von Frauen gegen Gewalt stärken, auch wenn es um Gewalt im Netz geht. Außerdem soll das Gender Pay Gap bis 2030 geschlossen werden, was für Frauen endlich heißen würde, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Dann soll das Elterngeld so weiterentwickelt werden, dass sich endlich mehr Väter an der Erziehung der Kinder beteiligen. Und die Koalitionäre wollen die Gleichstellungsstrategien als Querschnittsaufgabe für alle Ministerien vorantreiben. Der Deutsche Frauenrat und der Landfrauenverband finden, es ist gut, dass die neue Koalition die Gleichstellung als Teil der Lösung für gesellschaftlichen Zusammenhalt und Fortschritt versteht. Und ich finde, dass wir uns erstmal über einiges im Koalitionsvertrag freuen sollten. Und über das weniger Erfreuliche reden wir dann ein anderes Mal. So, das war's für diesmal. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Podcast in 14 Tagen. Teilt Mikas Matrix, abonniert den Podcast, hört die weiteren Folgen und schreibt mir auf Instagram, wenn ihr euch freut oder meckern wollt. Aber als Ostergruß bekommt ihr für die Feiertage noch etwas mit. Und zwar von dem emanzipiertesten Mädchen der Welt. Das hat gesagt, faul sein ist wunderschön. Und dann muss man ja auch noch Zeit haben, einfach da zu sitzen und vor sich hinzuschauen. Tschüss, tschüss.
Mikas Matrix ist eine Produktion von Funke. Redaktion Bascha Mika und Beate Bickelhaupt. Produktion Simon Eichinger. Rubriken Silke Burmeister und das JournalistInnen-Kollektiv Deine Korrespondentin.
Ein Podcast von Funke.